Planetarium. Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich. Seit etwas mehr als einem Jahr herrscht auf europäischem Boden Krieg. Schon im letzten Jahr zeichnete sich ab März ab, dass mit dem Angriffskrieg in der Ukraine sich auch die Flüchtlingssituation in Österreich stark ändern würde. Mittlerweile sind über 8 Millionen Menschen aus der Ukraine geflüchtet. Von den 462.000 Menschen, die in Österreich eingereist sind, sind ca. 80.000 geblieben. In der heutigen Ausgabe von Planetarium spricht Magister Lukas Garleitner-Gerz, Sprecher der Asylkoordination Österreich, über die derzeitige Flüchtlingssituation in Österreich und über die Herausforderungen in diesem Bereich. Garleitner-Gerz ist Jurist. Seit 2019 ist er Sprecher und Asylrechtsexperte bei der Asylkoordination Österreich. Davor hat er über 10 Jahre direkt in der Beratung und Betreuung von Einzelfällen gearbeitet. Den Vortrag, den Lukas Garleitner-Gerz auf Einladung der Generation Plus Oberösterreich am 22. Februar in Linz hielt, stellte er unter den Titel »Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge?« Er thematisiert darin die hierzulande ungleiche Behandlung von Flüchtlingen. In der nächsten Stunde erwarten Sie Informationen, Erklärungen und Interpretationen zu den aktuellen Asylzahlen und Anträgen und der Veränderung dieses Parameters in den letzten Jahren, Informationen zur Situation der Ukrainerinnen in Österreich. Sie hören mehr über das System der Grundversorgung, dem untersten sozialen Netz in Österreich, und eine Zusammenfassung über die allgemeinen Herausforderungen, die sich für Österreich im Asylbereich in den nächsten Monaten und für die Europäische Union in den nächsten Jahren darstellen. Am Mikrofon vom Planetarium begrüßt Sie Sabine Draxler.
Ich habe den Titel gewählt, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, Fragezeichen, weil das letztes Jahr einfach natürlich sehr prägend war. Mit dem Angriffskrieg, eben, der sich jetzt jährt auf die Ukraine, waren wir mit einer ganz besonderen Situation konfrontiert. Und da muss ich auch ehrlich sagen, bin ich dem Innenminister eigentlich sehr dankbar. Und da ist jetzt keine Ironie dabei, weil ich normalerweise, ich sage mal, bei der Performance des Innenministeriums sehr viel Luft nach oben ist. Aber was ich dem Innenminister sehr dankbar war, dass er damals gleich am Anfang gesagt hat, wir wollen rasch und unbürokratisch helfen. Das war ganz eine andere Dynamik, hat das reingebracht, dass das vom Innenministerium kommt. Das hat mich überrascht auch und es war extrem wichtig. Also ich glaube, dass es ohne diese Positionierung der Bundesregierung im letzten Jahr auch nur Ärger ausgehen hätte können. Das war ganz gut. Zweiter Aspekt dazu, diese rasche und unbürokratische Hilfe ist nie angekommen. Also das muss ich auch sagen, es ist nie angekommen und hat schlussendlich dazu geführt, dass es eben eigentlich eine total überschaubare Situation vollkommen entglitten ist. Zelteaufbau im Herbst und so weiter. Das ist eine Krise mit Ansage gewesen. Das haben wir gewusst seit Sommer 2021, dass es in einem Jahr duschen wird, wann keine Maßnahmen gesetzt werden. Und es wurden keine Maßnahmen gesetzt. Und deswegen ist es im regulären Asylbereich dann zu dieser Eskalation gekommen, die dazu beigetragen hat, dass der Diskurs ein bisschen abgeglitten ist, würde ich jetzt mal sagen. Aber das einmal eben so zum Anfang. Ich habe da diese Asylanträge aufgeschlüsselt. Das ist, glaube ich, das geht immer wieder durch die Medien. Das ist viel ärger als 2015 war das letzte Jahr, weil wir hatten 20.000 Asylanträge mehr. Wir hatten im Jahr 2018 war zum Beispiel der Innenminister Kickl mit 13.746 Asylanträgen. Ich sage mal so, es ist relativ wurscht, wer Innenminister ist. Er rühmt sich hier, dass er immer sehr wenige Anträge hat, aber er hat relativ wenig Einfluss gehabt auf das Ganze. Er hat einfach aus seiner Perspektive ein Glück gehabt, dass einfach damals die europaweite Situation so war, dass einfach wenige Anträge waren. Im letzten Jahr diese 108.000 Anträge, die heißen aber ganz was anderes als diese 88.000 Anträge im Jahr 2015. Wir haben eine ganz andere Politik gesehen im letzten Jahr, nämlich im Jahr 2015 wurden sehr viele Menschen durchgewunken. Also hätte man alle registriert, dann hätte man 2015 viel mehr Anträge gehabt. Aber man hat alle Menschen durchgewunken nach Deutschland. Das war in diesem Jahr nicht. Das hat mit einem gewissen, das kann ich schon so sagen, also bitte nicht das immer als Polemik, manchmal ist es ein bisschen polemisch, gebe ich zu, aber es ist ein gewisser Fetisch vom Innenminister Kahner. Das ist der Kampf gegen die Schlepperei und deswegen war es für ihn auch ganz wichtig, dass diese Registrierung ganz streng durchgeführt wird an der österreichischen Grenze. Es gibt da unterschiedliche Meinungen dazu, ob das tatsächlich so gemacht werden muss. Es war aber wohl eine Auswirkung von einem anderen Fall, den wir durchgekämpft haben bis zum Verwaltungsgerichtshof. Das war damals der Fall der Pushbacks in der Südsteiermark. Wir haben damals Leute, haben uns kontaktiert und wir haben die dann unterstützt. Und das war im Jahr 2020, da ist auch ein Kind, ein somalisches Kind an der Grenze quasi den Behörden übergeben worden, also den slowenischen Behörden zurückgepusht worden, ohne den Asylantrag zu registrieren. Und das haben wir bis zum Höchstgericht, das hat das Innenministerium immer geleugnet, dass das passiert ist. In diesem Verfahren konnten wir aber beweisen, dass, also dieses Verfahren war eigentlich sehr außergewöhnlich, weil wir hatten hier auf der einen Seite einen Antragsteller, der minderjährig war und in Slowenien gesessen ist per Video, weil sie haben dann nicht einreisen lassen für die Verhandlung. Und auf der anderen Seite 15 Polizisten. Und der eine Antragsteller war glaubwürdiger als die 15 Polizisten. Und das war wiederum etwas, was beim Innenministerium was ausgelöst hat, dass sie gesagt haben, nein, Pushbacks sind illegal. Das war für uns auch sehr wichtig, dass sie das auch wieder gesagt haben. Aber es hat auch ein bisschen dazu geführt, dass man gesagt hat, okay, dann registrieren wir einfach jeden. Ja? Und das zeigt jetzt hier eine sehr große Anzahl von Menschen, die hier einen Asylantrag gestellt haben. Aber es bedeutet eben im Endeffekt etwas anderes als im Jahr 2015. Und jetzt muss ich ganz kurz vorspringen, damit das klar wird. Hier haben wir die Entscheidungen in diesem Jahr. Bitte nicht überwältigen lassen jetzt von diesen Tabellen. Ich zeige auf das, auf was man schauen soll. Was ganz interessant ist, ist diese Spalte hier, wo steht Einstellungen. Hier sieht man, dass man und daneben die Prozentzahl aller Erledigungen. Das heißt, alles, was quasi rechtskräftig erledigt worden ist in einem Jahr, sieht man hier quasi ein Viertel davon im Jahr 2015 waren Einstellungen. Das waren 8.000. Einstellungen sind das, wenn Menschen hier zwar einen Antrag stellen, aber eigentlich von der Behörde nicht mehr kontaktiert werden können, weil sie nicht mehr da sind, weil sie weitergezogen sind, weil Österreich nicht das Zielland war. Und deswegen, hier sieht man die Entwicklung. Interessanterweise, ich habe das markiert, das war Innenminister Kickl, das Orange, da sind am meisten da geblieben. Im Jahr 2022 haben wir aber da eine Entwicklung, die ganz, ganz wichtig ist zu sehen. Ja, wir hatten 42.549 Personen oder Verfahren, die eingestellt wurden. Das waren die Hälfte aller Entscheidungen. Warum ist das wichtig? Das ist deswegen wichtig, weil wenn wir, also das heißt, man kann schon über die Asylanträge reden und sagen, boah, das ist ja Wahnsinn, so viele Asylanträge. Stimmt. Nur, man muss schon auch sehen, was bedeutet das auch für Österreich? Also was bedeutet das für die Verwaltung, was bedeutet das für die Verfahren, wie viele Menschen bleiben tatsächlich da und so weiter. Und das hängt natürlich, also man kann das jetzt nicht sehen ohne die Registrierungen an der Grenze, die einfach viel dichter gemacht wurden als in den Jahren zuvor. Man kann durchaus die These aufstellen, dass man sagt, es sind vielleicht genauso viele Personen früher auch durch, nur man hat es einfach nicht so streng kontrolliert. Und ich sage jetzt nicht, dass es gut ist. Ja, also das wird mir manchmal vorgeworfen. Ich sage nur, ich beschreibe ein Phänomen. Und es geht darum, das ist nämlich tatsächlich, was sehr interessant ist, ist, dass sehr viele von diesen Personen, von diesen 42.000, das ist übrigens nur eine Zahl, die wahrscheinlich, also die mit 2 bis 3 Monaten Verspätung erst in die Akten kommt. Ja, das heißt, wir reden wahrscheinlich von einer Dunkelziffer von zwischen 60.000 und 70.000 eingestellten Verfahren 2022. Und wenn wir jetzt 110.000 Anträge haben und gleichzeitig 60.000, 70.000 Einstellungen, dann haben wir 40.000 Anträge und es ist genauso viel wie im Prinzip im Jahr davor. Das heißt, also das ist so, wie wenn ich sage, ich habe ein Unternehmen und in einem Jahr habe ich halt irgendwie 500.000 Euro Umsatz gemacht aber nur 100.000 Euro Gewinn und im nächsten Jahr 1,5 Millionen Euro Umsatz, aber der Gewinn ist gleich geblieben. Also es ist natürlich ein Phänomen, das man beschreiben muss und schauen, was heißt das. Aber man kann nicht sagen, 1,5 Millionen Euro, jetzt bin ich so reich geworden, weil es geht um einen Gewinn, was dann schlussendlich da bleibt. Und da muss man sagen, ist es eben ein sehr spannendes Phänomen, auch vor dem Hintergrund der sogenannten Pull-Faktor-Erzählung. Wir haben in den letzten 3 Jahren keine legislative Verschärfung gehabt im Asylbereich. Wir haben, seit ich in dem Bereich tätig bin, jedes Jahr legislativ auf der Gesetzesebene 2 bis 3 Verschärfungen gehabt im Fremdenrechtsbereich, weil es populär war, dass immer, wenn man ein Problem braucht hat, also Stichwort fremdenrechtliche, wir brauchen einen fremdenrechtlichen Knaller, dann ist einfach eine Verschärfung gemacht worden. Und wir haben sehr viele Gesetzesnovellen gehabt in den letzten 20 Jahren, in den letzten 3 Jahren nicht. Das heißt, man kann jetzt nicht sagen, dass irgendwas schlimmer worden ist. Also jetzt auf der Gesetzesebene, auf der Implementierungsebene kann man vielleicht auch hier sehen, deswegen, wenn man Summe positiv geht, ja, Summe positiv, das ist die 4. Spalte, dann sieht man hier immer die Personen, quasi die, wo ein Verfahren am Schluss dann positiv mit einem Aufenthaltstitel endet. Da haben wir im letzten Jahr, obwohl wir ja so viel Leid medial gehabt haben, die kein Recht, also Stichwort Urlaubsländer, ja, was der Innenminister gesagt hat, Tunesien und so weiter. Wir hatten 20.666 positive Entscheidungen letztes Jahr. Die Asylantragszahl ist ein Parameter, dessen Bedeutung sich über die Jahre verändert hat. Und das wollte ich zeigen mit diesen Einstellungen. Ich kann nicht die 108.000 mit die 88.000 vergleichen, weil da ganz eine andere Quote ist eben von Personen, die quasi hier bleibt. Wir haben aber tatsächlich einen Mehraufwand bei der Registrierung in Österreich gehabt. Das war das Burgenland-Beispiel. Der Landesgeschäftsführer von der SP Burgenland, mit dem ich immer wieder in Kontakt bin, muss sagen, ja, also ich verstehe, dass die tatsächlich einfach hier ein neues 2015 gesehen haben. Und das hängt natürlich dann mit weiteren Entwicklungen in Ungarn zusammen, in Serbien und so weiter. Also, dass hier die Menschen zuerst in Österreich hier registriert werden, ist eigentlich nicht Sinn der Übung in einem gemeinsamen europäischen System. Da bin ich bei der Problemanalyse soweit dabei. Wir haben eben einen großen Anstieg bei genau diesen 4 Ländern gehabt, wobei ich trotzdem festhalten möchte, dass die größten Antragsländer nach wie vor Syrien und Afghanistan sind, wo der Schutzbedarf unumstritten ist. Es gibt keine Abschiebungen nach Syrien und nach Afghanistan. Es kriegen nicht alle Asyl, aber es gibt Leute, die einen subsidiären Schutz bekommen. Es gibt Leute, die einen anderen Aufenthaltstitel geben. Und de facto ist es so, dass alle Personen, die aus diesen Ländern einen Antrag stellen, auch eine sehr gute Chance haben, dass sie in Österreich einen Aufenthaltstitel bekommen. Was zum Beispiel auch ganz interessant ist, die Top-Antragsnation letztes Jahr war Afghanistan. Mit ca. 25.000 Anträgen. Ende Dezember hatten wir registriert, und da sind wir nur immer mit diesen 3 Monate Einstellungen, was erst jetzt in die Akten kommt, aber wir hatten schon im Ende Dezember 17.000 Afghanen, deren Verfahren eingestellt wurden. Das ist sehr interessant. Ich muss sagen, das ist was mich nach wie vor sehr wundert und ich nach wie vor noch nicht ganz dahinter, ich habe meine Thesen, aber ich bin noch nicht ganz dahinter gestiegen. Das sind Menschen, die in Österreich einen Schutzbedarf anerkannt bekommen würden, die hier bleiben könnten und es trotzdem vorziehen, nicht hier zu bleiben, obwohl Österreich sicherlich eines der besseren Asylsysteme in der Europäischen Union hat. Aber es sind die größte Gruppe, also von den Afghanen sind ca. 80% aller Afghanen, die einen Antrag gestellt haben, sind weitergezogen. Wir hatten Ende 2022 weniger Afghanen in Österreich als Ende 2021, obwohl wir 25.000 Anträge hatten. Das heißt, da ist was passiert. Also da ist auf jeden Fall was passiert und dieses Phänomen ist sehr, sehr spannend. Dennoch ist es eben Top-Herkunftsländer bei den Antragszahlen, aber man kann nicht von einer allgemeinen Systemüberlastung sprechen. Und das ist mir auch ganz wichtig, wenn ich bezüglich mit Medien rede, na, was können wir denn machen? Die Behörden haben alle Instrumente, ja, was sie brauchen. Es ist so, es können Schnellverfahren abgeführt werden. Österreich hat im letzten Jahr ca. 90.000 Schnellverfahren eingeleitet, aber nur 15.000 beendet. Und das liegt einerseits, weil die Leute so schnell weitergefahren sind, A, und B, wann sie es beenden, dann sind sie zuständig für die Abschiebung. Und das wollten sie nicht. Das heißt, aber die Instrumente sind da. Also man braucht jetzt nicht über die nächste Verschärfung zu sprechen. Das System kommt mit dieser Anzahl von Anträgen zurecht. Es ist natürlich nicht wünschenswert, aber es ist auch nicht wünschenswert, dass es irgendwo Kriege gibt. Also was soll man sagen? Das ist ganz wichtig, wenn man zum Beispiel auf die zweite Instanz schaut. Also man hat in jedem Asylverfahren die Möglichkeit, einen Antrag zu stellen. Dann überprüft es eine Behörde. Dann gibt es eine Beschwerde dagegen. Nicht in allen Fällen, aber die Möglichkeit gibt es. Und dann überprüft es ein unabhängiges Gericht, das Bundesverwaltungsgericht im Asylbereich. Dieses Bundesverwaltungsgericht konnte im letzten Jahr den Verfahrensrückstand aus den letzten Jahren abbauen, trotz 110.000 Anträge. Also das ist wichtig, wir können nicht von einer allgemeinen Systemüberlastung sprechen, weil der Verfahrensrückstau von 8.400 Fälle wurde auf 6.400 Fälle abgebaut um 2.000. Das muss man, also wenn man das gesamte Bild sehen will, dann muss man das erwähnen. Was jetzt nicht heißt, wie gesagt, bei der Registrierung an den Außengrenzen, da ist ein Mehrbedarf entstanden und ein ganz schlechtes Verteilsystem in der Folge. Ich weiß nicht, in Oberösterreich hat es, glaube ich, gerade in Wels hat es so eine Registrierstelle gegeben. Das war ganz schlecht organisiert. Können wir gerne reden, wenn es hier Nachfragen gibt. Und Mehrkosten sind entstanden, die ja meines Erachtens die Europäische Union tragen muss. Ja, also das wäre ein legitimer Punkt. Jetzt kommen wir zu dem zweiten Punkt. Das ist ja ganz interessant. Wir reden die ganze Zeit über 100.000 Asylanträge, 110.000 Asylanträge. Wenn wir über 110.000 Asylanträge sprechen, wieso sprechen wir nicht über 462.000 Einreisen von Ukrainerinnen und Ukrainern? Das ist nämlich ein Gegenstück dazu. Die konnten legal einreisen. Die mussten keinen Asylantrag stellen und haben dann eben überlegt, bleiben sie in Österreich oder fahren sie woanders hin. Und das ist eben zum Beispiel sehr interessantes Learning aus dem letzten Jahr. Da gibt es kein Dublin-System. Da gibt es kein Land, das zuständig ist. Es wurde bewusst entschieden, dass man sagt, die Ukrainerinnen und Ukrainer können dorthin fahren, wo sie hinfahren wollen. Das ergibt natürlich eine total ungleiche Verteilung, aber die haben wir im Asylsystem auch und wir sparen uns das Dublin-Verfahren. Wir hatten 462.000 Einreisen, aber natürlich ist Österreich nicht das zentrale Land gewesen, weil wir hatten 382.000 Ausreisen. Das ist quasi das Pendant zu diesen Einstellungen. Ergibt ca. 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich. Wir wissen es ehrlich gesagt nicht genau, weil es gibt unterschiedliche Zählweisen, wie viele Menschen aus der Ukraine da sind. Und das ist das, was mich sehr stört im Diskurs und was ich versucht habe, im letzten Jahr auch stärker zu formulieren oder mir um das Thema zu widmen. Wir machen diese 110.000 Asylanträge, machen mir nicht so viel Bauchweh. Was mir tatsächlich Bauchweh macht, das ist einfach die Situation der Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich. Das ist die wesentlich größere Herausforderung. Wir haben derzeit in Österreich von dieser Schiene, von der regulären Asylschiene, haben wir derzeit ca. 20.000 Menschen in der Grundversorgung. Also 20.000 Asylbewerberinnen und Asylbewerber im aufrechten Verfahren haben in Grundversorgung. In einem 9 Millionen Einwohnerland 20.000, weil sehr viel weiterziehen. Ukrainerinnen haben wir derzeit 55.000. Über die wird nicht geredet. Einerseits finde ich es ja gut, dass man sagt, okay, das dramatisiert man nicht. Gleichzeitig sieht man, was möglich ist, wenn man versucht, Lösungen zu finden und das nicht überdramatisiert. Ja? Also, und ich glaube tatsächlich mit den Ukrainern und den Ukrainerinnen, das ist die wesentlich größere Herausforderung derzeit, weil wir einfach auch nicht wissen, wie lange dieser Krieg dauern wird. Es ist einfach eine viel größere Anzahl von Personen. Die Personen sind total zerrissen. Fahren wir zurück, fahren wir nicht zurück. Wir fahren eh bald zurück. Die Stimmung in Österreich ist auch so, die fahren ja eh wieder zurück. Ich kann nur sagen, das ist kein genuin ukrainisches Merkmal. Ich habe sehr viele Klientinnen gehabt aus anderen Ländern, die auch gerne wieder nach Hause fahren würden, wenn es gehen wird. Nur es ist natürlich was anderes, wenn wir über Somalia reden, das seit 1980 ein Failed State ist, ja, und Afghanistan, das seit 50 Jahren im Krieg liegt. Da ist es natürlich was anderes, aber gleichzeitig, also es sind ähnliche Probleme, die Zeit ist noch nicht so lang. Ja, und es werden eben, glaube ich, sehr viele Ukrainerinnen und Ukrainer da bleiben. Aber eben nur so zu diese Zahlen, also da ist letztes Jahr wirklich einiges gelungen trotzdem. Also das sage ich nicht oft laut, aber es ist tatsächlich einiges gelungen, weil die Ukraine die Vertriebenen aus der Ukraine, wenn wir, heute sind gerade die Zahlen wieder herausgekommen, ja, 1 Million Asylanträge in der Europäischen Union. Es ist ein Wirtschaftsraum mit 450 Millionen Personen und wir reden über diese 1 Million. Ganz oben, Vertriebene aus der Ukraine, 8 Millionen. Ja, also nur damit man das einmal in Relation setzt. Das ist eine riesen Herausforderung für die Europäische Union, wie man damit umgeht. Und wir wissen nicht, wie dieser Krieg weitergehen wird. Ja, ob noch mehr kommen werden. Also das ist so ein Thema, wenn ich zurückkomme zum Titel, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, ist einfach was, was vom letzten Jahr hängen geblieben ist. Ich mag es nicht nur negativ sehen, ich möchte den Blick darauf richten, dass wir sagen, wenn man will, schaffen wir extrem viel. Ja. Nur, man muss auch wirklich wollen. Zu den Zahlen nur ganz kurz, wir können darauf eingehen, also da gibt es halt unterschiedliche Zählweisen. Im Wesentlichen können wir sagen, dass ca. 80.000 Ukrainerinnen und Ukrainer in Österreich sind, dann kann man ein zentrales Melderegister abfragen. Für mich die wesentliche Zahl ist hier herunten, das sind jene, die Grundversorgung bekommen. Zur Grundversorgung ganz kurz, was ist die Grundversorgung? Grundversorgung ist das niedrigste, das unterste soziale Netz, was es gibt für Österreich, in Österreich, nicht für Österreicherinnen in Österreich. Das ist nur für hilfs- und schutzbedürftige Fremde. Und das ist natürlich auch wiederum so eine Statistik, mit der ich mich sehr viel beschäftigt habe im letzten Jahr. Und ich habe es immerhin geschafft, dass ich diese Grafik in die ZIP 2 gekriegt habe, beim Excel-Gott Martin Thür. Das war extrem wichtig, dass wir das zeigen konnten. Es ist der Teufel an die Wand gemalt worden mit diesen 110.000 Asylanträgen und was weiß ich, vorher waren es 60.000 und 70.000 und immer ist es mehr geworden. Jedes Monat ist es quasi ärger geworden. Und ich habe das halt aus den Daten herausgesammelt, weil das Problem ist, die Grundversorgungsstatistiken sind nicht öffentlich. Damit wird Politik gemacht. Ja? Einfach durch das zurückhalten, wie viele Menschen überhaupt da sind. Und ich habe über zwei Ecken diese ganzen, also einerseits über parlamentarische Anfragebeantwortungen, andererseits über von Personen, die der Sache wohlgesonnen sind, die Informationen zugespielt bekommen, um dann herauszuarbeiten, was ist denn eigentlich das Problem? Ja? Wir reden die ganze Zeit über die gelbe Linie. Wir sind von der gelben Linie überfordert. Und ich sage, Moment einmal, wir haben 2016, 2017, 2018, wir haben immer mehr Menschen in der Grundversorgung gehabt in Österreich in einem regulären Asylverfahren. Die Ukrainerinnen und Ukrainer sind eigentlich, die ist einfach der Gamechanger gewesen im letzten Jahr. Wieso reden wir nicht über das? Und zwar nicht, dass ich sage, die sind problematisch, aber wir müssen über dieses Thema reden. Und es ist jetzt nicht das Problem, dass wir 110.000 Asylanträge haben, wo sehr viele Menschen weiterreisen. Es ist ein europäisches Problem, dass die Menschen unregistriert dann in anderen Ländern sind. Ja, das ist ein Thema, aber für die österreichische, spezifisch österreichische Situation ist diese Grafik entscheidend. Und da müssen wir sagen, wir hatten 90.000 Menschen in der Grundversorgung. Übrigens, ich habe mir es beim Zugfahren gerade her angeschaut, seit 6-7 Monaten stabil, die ganze Zeit sind es 90.000. Ja? Aber 55.000 davon sind aus der Ukraine. Und im Asylverfahren sind 20.000, das ist die höchste Zahl, die wir hatten, war vor circa 1,5 Monaten, und 21.000 Menschen in der Grundversorgung. Was ist die Grundversorgung? Nur damit ich das vielleicht ganz kurz erwähne. Das ist das unterste soziale Netz. Es gibt zwei unterschiedliche Möglichkeiten, nämlich dass Menschen, die einen Asylantrag stellen, haben auch die Möglichkeit, hier eben untergebracht zu werden. Und da gibt es unterschiedliche Formen, nämlich die organisierte Unterbringung durch den Staat mittels NGOs, die halt zum Beispiel die Caritas und so weiter hier zur Verfügung stellt, oder die Volkshilfe, die Diakonie und unterschiedliche Trägerorganisationen. Also der Staat selber macht das nicht, außer in Tirol. In Tirol ist die Landesgrundversorgung im Wesentlichen verstaatlicht. Genau, oder man lebt privat. Also privat und bekommt dann Unterstützung. Nur damit man sagt, das ist dieses, was man von der FPÖ immer ganz gerne hat, die Vollpension. Ja? Die Vollpension, was ist das? Die Vollpension heißt, für Menschen, die in einer organisierten Unterbringung sind, bekommt die Trägerorganisation für die Unterbringung pro Kopf 25 Euro pro Tag. Von diesen 25 Euro zahlt sie, je nach Bundesland, zwischen 5,50 Euro und 6,50 Euro, das ist falsch, zwischen 5,50 und 6,50 Euro an die Person jeden Tag aus. Das ist das Geld, von dem die Leute sich selbst verpflegen müssen. Die Leute kriegen dort in diesen Unterkünften nichts, kein Essen zur Verfügung gestellt, sondern sie müssen sich um dieses Geld selbst verpflegen. Freizeitgeld 10 Euro, Bekleidungsgeld 150 Euro im Jahr und Schulgeld bis zu 200 Jahren. Das hängt vom Bundesland ab, je nachdem, wie viel das Bundesland hergibt. Jetzt beim privaten Wohnen, wenn jetzt eine Person sagt, okay, ich kümmere mich selbst um meine Unterkunft, dann ist das ist erhöht worden, das ist von 215 auf 260 Euro. Für Kinder ist es von 100 auf 145 erhöht worden und der Mietzuschuss 165. Also nehmen wir zum Beispiel, eine Einzelperson bekommt 260 Euro plus 165 Euro im Monat. Das sind 425 Euro. Um dieses Geld muss sich diese Person aber die Miete zahlen. Miete zahlen und Verpflegung. Also nur, da müssen wir, das ist das unterste soziale Netz in Österreich. Das ist die Grundversorgung. Und das ist das System, über das wir sprechen, wenn wir über Flucht, Migration, Flucht, Asyl sprechen und Vertriebene aus der Ukraine. Man hat entschieden, dass man die Ukrainerinnen und Ukrainer, die guten Flüchtlinge, nämlich auch in dieses System reinsteckt. Das war eigentlich ein Fehler von Anfang an, weil das Grundversorgungssystem ja eigentlich für Asylwerberinnen ist. Das heißt, Leute, die noch keinen Status haben. Und Ukrainerinnen haben aber einen Schutzstatus. Das heißt, man hat hier schutzberechtigte Personen reingetan, was zum Beispiel dann zu einer relativ absurden Situation gekommen ist, nämlich, dass alle immer gesagt haben, die Ukrainerinnen sind ja die guten Flüchtlinge. Man hat es aber schlechter behandelt als zum Beispiel Menschen aus Afghanistan, aus Syrien, die einen Asylstatus bekommen haben, weil die haben einen Zugang zur österreichischen Sozialhilfe. Die Ukrainerinnen nicht. Jetzt ist es so in der Öffentlichkeit bei den Ukrainerinnen sehr oft das Bild gewesen, die guten Ukrainerinnen und die Ukrainer haben gesagt, was wollt ihr von uns? Also die anderen kriegen doch viel mehr. Und die anderen haben wie gesagt, aber ihr dürft gratis mit dem Verkehr fahren, mit dem öffentlichen Verkehr. Die Ukrainer haben sehr lange mit den öffentlichen Verkehrsmitteln gratis fahren dürfen. Und hier, und komme wieder zurück zu meiner Ausgangsfolie, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, hier diese Ungleichbehandlung war von Anfang an eigentlich sachlich nicht gerechtfertigt und bringt uns jetzt auch nach wie vor gewisse Probleme. Ja, also Stichwort Umstieg in die Sozialhilfe, was tut man mit den Ukrainerinnen? Es gibt hier zwar positive Zeichen, aber es scheitert halt in Österreich in einem System, wo wir eine Bund-Länder-Materie haben. Der Bund sagt immer an den Ländern und die Länder sagen immer am Bund. Und da sind wir halt wieder in diesem Spiel drinnen im Bereich Asyl. Aber nur, ich wollte es nur kurz überblicksmäßig einmal gegeben haben. Viele wissen es vielleicht eh, aber nur, wie viel Geld ist das, was die Menschen im Monat haben? Ja. Nicht viel.
Yeah.
Magister Lukas Garleitner-Gerz, Sprecher der Asylkoordination Österreich, erklärt im zweiten Teil seines Vortrages, wie es um das Grundversorgungssystem in Österreich steht.
2017 waren ganz viele Menschen davon, ca. 60.000 davon waren Asylbewerberinnen. Also wenn man den ganz linken Balken nimmt, dann muss man denken, von diesen Menschen, die in der Grundversorgung sind, davon waren 60.000, die Asylbewerberinnen sind. In den Balken daneben 88.244, 20.000 Asylbewerberinnen, ja? Weil eben der Rest waren hauptsächlich Ukrainerinnen. Und das ist eben das Spannende, wenn man eben über die Zivilgesellschaft redet, dann muss man sagen, die Zivilgesellschaft war lebendiger als je zuvor im letzten Jahr. Bei den Ukrainerinnen natürlich ist es auch nicht immer nur alles positiv, weil es natürlich diese Differenzierung, gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge, aber tatsächlich muss man sich das schon mal auf der Zunge zergehen lassen, ja, dass von 88.000 Menschen 53.000 privat unterbracht waren. Ja. Also man kann sagen, die österreichische Bevölkerung war überhaupt nicht müde zu helfen, sondern ist da unglaublich reingesprungen. Der Staat hingegen hat 30.000, also im Vergleich zum Jahr 2017, nur 30.000 Unterkunftsplätze zur Verfügung gestellt. So, jetzt komme ich wieder zurück zu dem Thema Zelte, Unterbringungskrise im Herbst. Was ist da passiert? Das Problem ist, dass dieses Grundversorgungssystem über Jahre lang nicht einmal inflationsangepasst worden ist und die Leute, die Organisationen, die im organisierten Bereich Unterbringungen zur Verfügung gestellt haben, die Caritas, die Volkshilfe, die ganzen Organisationen, die man kennt, die haben seit 7 Jahren nicht einmal Inflationsanpassung gekriegt. Es ist aber alles teurer geworden und das Problem ist, man hat ein System verhungern lassen. Das war halt auch, dass dann sehr viele Unterkünfte zugesperrt haben. Und das Problem ist, dass man kein System, man hat das 2015 nichts gelernt, dass man ein resilientes Grundversorgungssystem aufstellt, dass ich sage, was tue ich, wenn wir 10.000 Anträge haben, was tue ich, wenn wir 20.000 Anträge haben, was tue ich, wenn wir 30.000 Anträge haben. Es muss jedes Mal wieder das Rad von Neuem erfunden werden. Und das hängt natürlich auch wieder mit dieser Bund-Länder, weil jedes Land wieder anders ist. Aber da muss man sagen, das ist unglaublich, die Kapazitäten sind unglaublich runtergefahren worden. Und das war der Grund, warum man dann auf einmal in der Bundesgrundversorgung, ja, das ist im Asylbereich, ist das ja getrennt zwischen Bundesgrundversorgung und Landesgrundversorgung. In einem Asylverfahren ist es so, dass wenn wer einen Antrag stellt, dann bin ich zuerst einmal in dieser ersten Phase in der Zuständigkeit des Bundes. Stichwort Dreiskirchen, Dahlheim. Das sind diese Lager des Bundes. Und erst nachdem das Verfahren zugelassen wurde, komme ich in die Länder. Das Problem ist, dass bei den Ukrainern gibt es diese erste Phase nicht. Da ist der Bund nie zuständig. Da sind nur die Länder zuständig eigentlich. Ja? Das heißt aber auch, dass die Ukrainer sich jedes Bundesland aussuchen können. Das resultiert darin, dass wir fast 45% der Ukrainerinnen und Ukrainer in Wien haben. Weil wir sehr urbane Bevölkerung aus der Ukraine nach Österreich gekriegt oder die sind nach Österreich gekommen, sehr urbane Bevölkerung und ist vor allem auch in der Nähe quasi der einzigen Großstadt. Das ist zum Beispiel, finde ich, schon sehr bemerkenswert, wenn man sieht, wie viel davon privat unterbracht worden. Für das, wie viel Geld sie kriegt. Sie kriegen eine Einzelperson, muss von 425 Euro leben, samt Mitbezahlung. Und trotzdem waren 53.000 unterbracht. Das ist nur gegangen, weil sehr viele Österreicherinnen und sehr viele Menschen, die in Österreich leben, ihre Unterkunft zur Verfügung gestellt haben. Und das Problem ist, dass der Staat nie in die Gänge gekommen ist. Also die rasche und unbürokratische Hilfe ist nie angekommen. Wir schreien seit Monaten nach einem Teuerungsausgleich für die Privaten. Jetzt kommt er. Aber schauen wir mal, wie er abgewickelt wird. Bin gespannt. Aber jetzt kriegen Private Unterstützung von Einmalzahlung 300 Euro für Einzelpersonen und 600 Euro für, wenn man eine Familie zum Beispiel aufgenommen hat, zur Unterstützung wegen, was weiß ich, steigender Energiekosten und so weiter. Aber das ist jetzt auch nicht so viel, dass man sagt, und das ist aber das billigste System für den Staat überhaupt. Ne? Weil die ganze Zivilbevölkerung im Prinzip die Arbeit am Staat macht und wir müssen monatelang darum kämpfen, dass sie diesen depperten Teuerungsausgleich geben. Ja? Und wir rechnen es ihnen vor, was es kostet. Und das sehen wir seit ca. Juli. Haben wir, also von diesen 53.000, sind circa 45, also das war im Juli, da waren 45.000 Ukrainerinnen drunter, also die ganz große Zahl. 45.000 waren privat untergebracht in Österreich. Ich habe die heutigen Zahlen gesehen, wir sind jetzt bei 38.000. Das heißt, wir haben 7.000 Plätze privat verloren, die wir jetzt organisiert unterbringen müssen, weil der Staat zu langsam reagiert hat, um die Privaten zu unterstützen, obwohl es ihm halb so teuer kommt, wenn die Privaten privat unterbracht sind. Und das ist einfach wirklich dumm und eigentlich eine Steuergeldvernichtung gewesen, dass man hier nicht schneller reagiert hat, dass man sagt, wieso können wir hier nicht die Privaten unterstützen, die ohnehin die staatliche Aufgabe eigentlich machen? Ja? Plus, wir ersparen uns die Diskussion, wo wir die nächste Flüchtlingsunterkunft aufbauen. Also es ist einfach wirklich eine, also das Innenministerium ist da vollkommen unfähig. Ja? Also das ist, es ist immer die Frage zwischen Unwillen und Unfähigkeit. Ich tendiere wirklich zur Unfähigkeit. Ja? Also es ist leider ein erschütterndes Bild. Bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, vor allem Ukrainerinnen natürlich, die Grundversorgung kriegen und dann ist auf einmal der Gratis-Transport weggefallen, weil die haben ja sehr lang mit den Wiener Linien zum Beispiel in Wien gratis fahren können und auf einmal fällt das weg und sie sagen, wie soll man das jetzt von dem Geld zahlen? Also das sind die Themen und deswegen haben wir sehr stark in den letzten Monaten hinter den Kulissen, weil man darf in der Öffentlichkeit da nicht so viel drüber reden, aber um ein Grundversorgungsmobilitätsticket gesprochen. Ja? In Vorarlberg gibt es das, das hat der Johannes Rauch dort gemacht, nur Vorarlberg ist immer ein bisschen anders. Aber das wäre natürlich was total wichtig wäre für die Personen, die in der Grundversorgung sind, hier ein Mobilitätsticket zu bekommen, weil es schlussendlich auch helfen würde, dass man die Leute zum Beispiel in den Arbeitsmarkt kriegt. Das Ziel muss ja sein, die Leute zu integrieren, dass man schaut, wie können die Leute, und da braucht man halt oft einen Verkehr, weil ich halt nicht im selben Haus arbeite oft. Ja. Für Dienstgeber ist es so, dass wir wissen, für die Ukrainer, wenn man über die Ukrainerinnen redet, dann ist dieser Aufenthaltstitel jetzt der läuft nächste Woche aus und ist jetzt aber verlängert worden. Das heißt, wir wissen, es dauert bis März 2024 und ich habe auch schon zwei Termine heuer schon gehabt im Innenministerium, weil wir darauf drängen, dass rasch Klarheit geschaffen wird für die Ukrainerinnen. Die brauchen, egal ob sie da bleiben wollen oder nicht, wir müssen den Leuten eine Perspektive schaffen, dass sie da bleiben können, wenn sie wollen. Und so wie ich leider unser System kenne, es wird nicht reichen, wenn wir das nächstes Jahr im Jänner machen, sondern wir müssen jetzt darüber reden, was ist die Perspektive. Genau deswegen. Leute werden ausgebildet und angestellt, wenn es eine Perspektive gibt. Und das ist das, warum ich sage, ich mache mir weniger Sorgen um die andere Sorgen, um die Syrer und die Afghanen, weil da ist es relativ klar, dass die einen Aufenthaltstitel kriegen werden. Aber bei den Ukrainerinnen und Ukrainern haben wir gerade eine riesen Herausforderung, weil wir haben ganz viele Kinder, ich weiß nicht, wie das in Oberösterreich ist, aber ganz viele Kinder, die am Vormittag in den Regelschulen in Österreich gehen und am Nachmittag sind sie in der Online-Schule in der ukrainischen. Die Kinder werden deppert, die sind den ganzen Tag in der Schule, aber sie sagen, wir wollen nichts verlieren, weil wir gehen bald wieder zurück. Und das ist bei den Eltern ganz stark drinnen. Wir haben jetzt schon die ersten Konflikte, auch, wo die Eltern sagen, wir wollen gar nicht. Auch der ukrainische Botschafter zum Beispiel ist ein Problem diesbezüglich. Weil der sagt, nein, gibt es ja nicht die Sozialhilfe, wir wollen, dass die Leute wieder zurückkommen. Die haben ganz ein großes Interesse daran, dass ihre Staatsangehörigen nach dem Krieg in die Ukraine kommen zum Wiederaufbauen. Und das soll ja ihnen auch möglich sein. Aber das Problem ist, wir müssen die Leute rauskriegen aus dieser, wir fahren eh bald wieder zurück. Das ist die ganz problematische Stimmung, die wir haben. Und das ist ein bisschen in die Frage dahingehend, das ist ganz wichtig für Dienstgeberinnen und Dienstgeber, dass man sagt, okay, was bildet man aus, wie lange bleibst du da? Und hier, das ist ein Prozess, der nicht von einem Tag auf den anderen passiert, sondern das ist natürlich auch ein Stimmungswandel, der über die Zeit passiert. Aber wir haben zum Beispiel, wenn ich ein ganz ein lustiges Beispiel, lustig, aber ein vielsagendes Beispiel, das war das in der Grundversorgung, darf man eigentlich kein Vermögen haben. Also bevor man das kriegt, muss man wirklich alles aufgebraucht haben. Das heißt, man darf auch kein Auto haben. Also Auto muss man verkaufen. Jetzt haben wir das Problem gehabt, dass wir sehr viele Ukrainerinnen gehabt haben, die mit ein, zwei, drei Kindern gekommen sind und ein Auto gehabt haben und jetzt war das Problem, was damit mit denen, ja, müssen jetzt alle die Autos verkaufen. Und Österreich hat die Regelung gefunden, die Bund-Länder-Koordinierung, hat gesagt, nein, die Ukrainerinnen und Ukrainer dürfen sich das Auto kaufen, weil die brauchen es ja wieder für die Rückfahrt. Und das druckt sehr viel, das, also wenn ich einen Satz sagen möchte oder ein Beispiel für österreichische Integrationspolitik, dann ist es das. Ja? Also das ist, trifft sehr viel. Und das ist ein Teil des Problems. Ja? Das ist wirklich ein Teil des Problems. Momentan, und das ist das, warum wir sehr stark darauf pochen, dass es eine Art Ukrainerinnengesetz geben muss, das wir hier brauchen, um die Leute eine Perspektive zu geben, dass sie auch hier bleiben können. Ich wünsche ihnen alle, dass sie zurückfahren können. Alle. Also mir geht es nicht um das. Aber ich glaube, wir als Gesellschaft müssen aus dieser Zwischenposition raus. Ja? Wir wissen nicht, wie lange der Krieg dauert und die Leute brauchen viel Unterstützung. Aber wie gesagt, wir müssen auch schon langsamer denken, wie kriegen wir die Leute in den Arbeitsmarkt? Wie kriegen wir die Leute qualifizieren? Wie können wir denen eine Sicherheit geben? Ja? Und das ist natürlich mit dem nicht machbar. Du kannst die, aus dem System, das Grundversorgungssystem ist das übelste System, was es gibt. Es ist total kaputt, unterfinanziert und es verschafft Abhängigkeit. Weil da darf man sich nichts ansparen. Sobald du was angespart hast, fliegst du raus und wirst gesperrt für 3 Monate. Wie willst du jemals eine Kaution zahlen für eine eigene Wohnung? Das ist alles da nicht mitgedacht, weil dieses System auf Integrationsverhinderung angelegt ist. Und deswegen ist es falsch, da Leute reinzustecken, die einen Aufenthaltstitel haben, weil es Abhängigkeiten schafft und die Leute fernhält von der Gesellschaft. Dieses System, da sind so viele Schikanen drinnen in diesem Grundversorgungssystem. Das ist bewusst gemacht worden, weil man gesagt hat, man will die Leute nicht da haben. Ja? Und das ist immer, wenn man irgendeine Verschärfung braucht, Stichwort fremdenrechtliche Knaller, hat man in diesen Systemen verschärft. Und man hat es den Leuten immer schwieriger gemacht. Das ist wirklich ein schikanöses System, dieses Grundversorgungssystem. Und es ist nicht darauf ausgerichtet, Leute einen Staat zu ermöglichen. Ich bin auch dafür, dass man sagt, man braucht am Anfang nicht so viel während der Zeitdauer des Verfahrens, wenn das rasch gemacht wird, finde ich auch okay. Nur, wieso tut man Schutzberechtigte da rein? Das ist vollkommen unsinnig. Wir müssen schauen, dass wir doch die Leute in den Arbeitsmarkt kriegen. Jeder redet von einem Arbeitskräftemangel. Wieso bindet man, nicht so wie zum Beispiel der AMS-Chef Kopf gesagt hat, man bindet die Leute ans AMS an. Das können wir im Grundversorgungssystem nicht. Ja, die haben keine Pflicht, zum AMS zu gehen. Und da könnte man hier schauen, über Kinderbetreuung, man braucht natürlich auch Kinderbetreuung und so weiter, aber man könnte hier schauen, dass man mehr Leute in den Arbeitsmarkt reinkriegt. Nur dieses System, ja, man hat einfach auch immer am Personal gespart. Das resultiert zum Beispiel so, dass man sagt, in Kärnten, mit der Kärntner Landesrätin habe ich auch geredet, die hat mir gesagt, die haben dort so viel Personal zusammengespart in dem Grundversorgungsbereich, in dem Landesgrundversorgungsbereich, dass sie mittlerweile nicht einmal mehr die Abwicklung der Auszahlungen in der Grundversorgung schafft. Sie hat das an Drittfirmen ausgelagert, ja? Weil es populär war, in dem Bereich, Verwaltung für Ausländer, sparen wir zusammen, da braucht man nicht. Und deswegen hat man quasi diese Krise mit Anlauf, sage ich, das überhaupt nicht krisenresilient ist und obwohl man, also wenn die österreichische Bevölkerung da nicht so mitgeholfen hätte, dann hätte es noch ganz anders ausgeschaut. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie Sorge, was ist, wenn nur mal 10, 15, 20.000 Ukrainerinnen kommen. Also das ist, der Flüchtlingskoordinator Tacker hat schon am Anfang gesagt, er rechnet mit 150 bis 200.000. Wohin mit den Personen in diesem System? Ich bin jetzt nicht gegen dieses Ländersystem, bei der Grundversorgung grundsätzlich, weil es sehr wichtig ist, Akzeptanz bei der Bevölkerung zu beschaffen. Das können die Länder besser als der Bund. Und in Deutschland ist es sogar nur auf einer Ebene weiter drunter, das ist auf der kommunalen Ebene. Ja, also da sind wirklich die Bürgermeister ganz stark und Bürgermeisterinnen ganz stark eingebunden in das Ganze. Und der große Unterschied aber zu 2015 ist gewesen, und das hat auch zu dieser Unterbringungskrise geführt. 2015 hat man wirklich gesehen, dass sehr viele Landesräte Klinkenputzen gegangen sind zu den Bürgermeistern. Und das ist jetzt nicht passiert. Das ist einfach nicht passiert. Und das ist ein ganz ein großes, also einfach, weil man gesagt hat, nein, wollen wir nicht. Das ist tatsächlich, also wir haben jetzt versucht auch, wir machen regelmäßige Treffen, auch Online-Treffen mit Gemeinden. Ja. Das Problem ist, wir kriegen dann immer nur die Gemeinden, die eh schon was tun. Aber im Prinzip Hilfestellungen zu geben für Gemeinden, wo habt ihr Probleme? Ja. Uns rufen Bürgermeister an und sagen, wir haben eine ukrainische Familie, zwei ukrainische Familien, ist mir passiert jetzt vor kurzem, zwei Frauen mit jeweils zwei Kindern, und der Bürgermeister ruft mich an und sagt, hey, jetzt sind beide Väter in der letzten Woche gefallen in der Ukraine und die sind total am Boden und ich brauche irgendwo Psychotherapie her und ich weiß, das Land hilft mir nicht. Wo kriegen wir Psychotherapie her? Das sind die praktischen Dinge, die eine Gemeinde braucht. Wo kriegen wir die Unterstützung her für Personen, die einfach in einer prekären Situation oder Kindergartenplatz? Wo muss der Bürgermeister hingehen, dass er so, es gibt Bürgermeister, die bereit sind, hier Leute aufzunehmen und auch Infrastruktur zu schaffen, aber die brauchen Unterstützung. Und das ist das, wo man sagt, in diesem ganzen Diskurs, wenn wir drei Ebenen drüber gehen, in diesem ganzen Diskurs, den wir drinnen sind, wir haben keine gesetzlichen Verschärfungen gehabt die letzten Jahre. Aber meines Erachtens, das ist auch das, was ich den Grünen auf der Bundesebene vorwirf, wie gesagt, ich habe das eine, aber der Diskurs ist vollkommen abgeglitten. Ja? Also ich finde, der Diskurs ist total arg und es wird, und das ist das, wo ich sage einmal, die Grünen auch in der Opposition fehlen, ja? Also hier dagegen zu halten, da kommt man zu wenig. Ja? Also und da muss man sagen, also das ist jetzt nicht nur an der Grünen Partei, sondern jetzt einfach, also von der SPÖ kommt einfach gar nichts. Ja? Ich meine, da haben wir einen Andi Babler, der gewinnt in seiner Gemeinde, weil er es pragmatisch angeht. Also schauen wir uns an, die Geschichten. Also das zeigt für mich, und das ist zum Beispiel ganz ein gutes Beispiel, der Andi Babler, wenn man sich nämlich, da muss man die Zahlen immer wieder so in Relation setzen. Ja? Wenn man die Landesgrundversorgung Niederösterreich anschaut, zum Wahltag, ja, also Asyl war ein großes Thema. Man hat ja geglaubt, da sind irgendwie 100.000 Flüchtlinge in Niederösterreich allein. Ne? In Dreiskirchen waren an dem Wahltag 1.800 Asylwerberinnen. Das ist eine 20.000 Einwohnerstadt, das ist relativ viel. Ja? Es sind fast 10% sind Asylwerber gewesen, weil dort die Erstaufnahmestelle ist. Das ist aber Bundesgrundversorgung, aber sind eben in einem niederösterreichischen Ort gewesen. Im gesamten Restgebiet von Niederösterreich waren am Wahltag in einem Gebiet, wo 1,9 Millionen Menschen wohnen, 1.265 Asylwerber. Und das zeigt mir an, wie irrational die Debatte geworden ist. Wir haben in diesem einen Ort 600 Asylwerber mehr als im gesamten Restgebiet von Niederösterreich. Und alle sagen, wir werden überflutet. Ja? Und das ist das, wo man sagt, das muss man ein bisschen zurechtdrucken. Ich will es nicht verharmlosen. Wir haben sehr viele Probleme, wir haben Herausforderungen, das Ganze. Aber es wird immer so dargestellt, wir schaffen das alles nicht. Und über was reden wir eigentlich? Ja? 1.265 Asylwerberinnen und Asylwerber in Niederösterreich. Und jetzt sind es 1.233, habe ich zuerst gerade gelesen. Ja? Also, das ist... Und noch einmal, wie gesagt, man muss die Zahlen einfach einordnen. Wir haben sehr hohe Asylanträge, man muss aber schauen, wie viele Leute bleiben tatsächlich da, wie viele kriegen Schutz, wie viele kriegen keinen Schutz, was passiert mit den Personen, die keinen Schutz kriegen und was machen wir mit den Ukrainerinnen. Und das ist für mich, wenn ich mir ein Problem aussuche, dann suche ich mir das Ukrainerinnen-Problem aus zum gewissen Ausmaß. Also ich sage, dem wird sich zu wenig gewidmet, weil ich glaube, wir müssen da tatsächlich mehr schaffen. Vielleicht ganz kurz noch ein Wort zu Oberösterreich. Das ist sehr spannend, nämlich seit die Zelte aufgebaut worden sind, ich glaube im Oktober war das, und den ersten großen Hilfeschrei hat es am Anfang Juli gegeben, dass der Bund gesagt hat, hey, ihr müsst mehr Grundversorgungsplätze in den Ländern schaffen. Ja? Und da muss man sagen, seit dem Zeitpunkt hat Oberösterreich 1.000 Plätze geschaffen. Das ist sehr viel. Also bei 20.000 haben es 1.000 zusätzliche Plätze geschaffen. Also da ist tatsächlich in Oberösterreich ein bisschen was passiert für im regulären Asylverfahren. Interessanterweise aber bei den Ukrainerinnen und Ukrainern, da ist die Quote in Oberösterreich total gering. Ja? Also wie gesagt, da muss man auch wieder sagen, das sind die Personen, die in Grundversorgung sind. Was meine These ein bisschen ist, ist nämlich schon, wir haben die meisten Beschäftigungsbewilligungen in Oberösterreich. Das heißt, ich glaube, dass die Anzahl von Personen aus der Ukraine in Oberösterreich gar nicht so gering ist, aber dass hier zu einem gewissen Ausmaß, warum auch immer, die Integration in den Arbeitsmarkt besser funktioniert hat als in anderen Bundesländern. Und deswegen die Leute quasi in der Grundversorgung, aus der Grundversorgung rausfallen und deswegen die Quote sinkt. Aber das heißt trotzdem, dass die Leute da sind. Aber das Ziel sollte ja sein, dass die Leute nicht in der Grundversorgung, dass die Leute keine Grundversorgung brauchen. Also wenn sie es brauchen, brauchen sie es, aber das Ziel sollte schon auch sein, dass die Leute dann nicht dort ewig verharren. Ich möchte nur kurz zum Fazit kommen. Wir können nicht von einer generellen Überlastung des Asylsystems sprechen im letzten Jahr. Also wir haben punktuelle Überlastung gehabt bei der Registrierung an der Grenze. Wir haben Probleme gehabt im regulären Asylsystem in der Bundesgrundversorgung, das heißt in der ersten Zeit, wo die Leute einfach Unterkunft braucht haben. Es sind bislang keine Maßnahmen gesetzt worden oder keine ausreichenden Maßnahmen gesetzt worden, dass das gelöst wird. Das heißt, momentan, ich habe letzte Woche mit dem Innenministerium geredet, so wie es ausschaut, wenn keine Maßnahmen gesetzt werden, dann stehen wir spätestens Juni, Juli vor derselben Situation wie im Oktober. Es sind zwar in Oberösterreich zum Beispiel Plätze geschaffen worden, auch in Tirol. In Niederösterreich sind Grundversorgungsplätze abgebaut worden, ja? Seitdem gesagt worden ist, ihr müsst mehr machen. Das ist, wenn ein Landesrat das Ganze torpedieren will, dann schafft er das relativ gut. Deswegen hoffe ich doch sehr stark, dass dem die Agenten entzogen werden und hoffentlich die Sozialdemokratie diesen Teil übernimmt in Niederösterreich, weil es ist einfach nur eine Problembewirtschaftung und nicht eine Lösung. Also was ist was bei 1265 Asylbewerbern, wenn Niederösterreich 1200 Plätze schaffen wird zusätzlich, ja? Oberösterreich nur mehr zusätzlich 500 und in der Steiermark 800, dann haben wir kein Problem. Ja? Also nur um die Relationen wiederum zu zeigen. Das Grundversorgungssystem ist total desolat und das ist nicht zufällig so. Ja? Das ist ein Resultat einer Tendenz, was wir in anderen europäischen Mitgliedsländern sehen, nämlich dass wir sagen, okay, es gibt sehr viele Menschen, die einen Schutzbedarf haben, aber wir versuchen sie möglichst schlecht zu behandeln, damit wir schauen, damit sie weitergehen. Das macht Griechenland so, das macht Bulgarien so, das macht Italien so, resultierend darin, dass wir sagen, wenn die Leute nach Österreich kommen, dann können wir die nimmer in diese Länder zurückschicken, weil das geht nicht, wenn die Menschenwürde bedroht ist in diesen Ländern. Also Österreich kann seit 2011 keine Menschen, keine Asylbewerber nach Griechenland schicken, weil Griechenland das Aufnahmesystem systematisch torpediert und die Menschen absichtlich schlecht behandelt. Und es gibt keine Sanktionen von der Europäischen Kommission. Und auch die Österreicher fahren nach Griechenland hin, bedanken sich für den Außengrenzschutz, kritisieren aber nicht, dass sie die Menschen schlecht behandeln. Und das kommt jetzt auf uns zurück. Und wie reagiert Österreich darauf? Österreich versucht auch, die Menschen schlecht zu behandeln und die Leute ziehen weiter. Ja? Und das ist die Spirale nach unten, die einfach gestoppt werden muss. Es muss in die andere Richtung gehen. Wir brauchen ein einheitliches System und Sanktionen für die, die es nicht einhalten. Enorme Hilfsbereitschaft der Zivilgesellschaft muss ich nur mehr hervorheben. Also das ist tatsächlich sehr eindrucksvoll gewesen. Was wir gesehen haben, ist dieses Dublin-System. Das heißt, das, was ja immer gesprochen wird über diese Verfahrenszentren an der EU-Außengrenze, was man ja immer haben will, ist ja, die haben wir schon. Ja, die haben wir in Griechenland. Es funktioniert nicht. Wenn wir über den Ort können wir schon sprechen, oder der Ort, wo wir die Verfahren abwickeln, wo, ist die letzte Frage, die beantwortet werden muss. Die erste ist, nach welchem Verfahrenssystem funktioniert das? Was passiert, wenn dieses Verfahrenssystem nicht eingehalten wird? Und ich finde, wir sollten den Minimalkonsens schaffen. Die Leute haben nicht das Recht auf Asyl, aber sie haben das Recht auf ein faires Asylverfahren und auf eine menschenwürdige Unterbringung. Und ich glaube, Europa sollte das in allen Mitgliedsländern durchsetzen können. Dann haben wir nämlich das ganze Problem mit der Sekundärmigration, nämlich dass die Leute weiterziehen, viel weniger. Und wir brauchen dieses Dublin-System vor allem nicht. Und das ist nur, warum ich das da erwähnt habe, ist, die Ukrainerinnen und Ukrainer haben sie in der ganzen Europäischen Union irgendwie verteilt. Natürlich nicht gleich, aber es ist auch nicht das Problem. Ja? Weil die meisten Menschen bleiben in der Nähe vom Herkunftsland. Deswegen bleiben so viele in Polen, Es gibt außerdem eine Nähe zu der Sprache und so weiter. Ja, es gibt circa über eine Million Ukrainerinnen in Polen. Wir haben 50.000. Es gibt 1 Million in Deutschland. Deutschland hat immer eine besondere Rolle. Aber zum Beispiel in Frankreich, das wesentlich größer ist als Österreich, gibt es nur 110.000 Ukrainerinnen. Ja? Also es gibt eine gewisse Verteilung und natürlich muss man sich damit auseinandersetzen, aber unfairer als das Dublin-System ist es auch nicht. Und das ist das, was ich schon kurz angesprochen habe. In den letzten Jahren haben wir auf jeden Fall keine gesetzlichen Verschärfungen gesehen, aber meines Erachtens eine Radikalisierung im Diskurs. Also Stichwort Randale von Linz, was zu einer Asyldebatte geworden ist, wo ich mir gedacht habe, okay, kann man schon machen, aber ich weiß nicht, ob man damit das Problem lösen wird. Aber es wird quasi immer in diese Richtung gespielt. Das Problem, um das wir uns kümmern müssen oder um was es geht, ist die legale Migration. Wir haben ein großes Thema, dass die legale Migration in die Europäische Union total schwer ist und total am Bedarf vorbeigeht. Wir haben einen extremen Arbeitskräftemangel, nicht nur in Österreich, sondern eben auch in vielen anderen Ländern. Wir haben zusätzlich den Ukraine-Krieg. Wir haben in der Vergangenheit sehr viele ukrainische Männer vor allem gehabt, die in der Europäischen Union gearbeitet haben. Die sind jetzt im Krieg. Das heißt, es gibt einen sehr großen Arbeitskräftebedarf. Und wir brauchen nicht nur den IT-Techniker, im Gegenteil, wir brauchen eben auch sehr viele Menschen, die zum Beispiel im Erntebereich und so weiter arbeiten. Und das ist in anderen Ländern viel leichter als bei uns, weil hier ganz andere Strukturen bestehen. Also es ist viel leichter in anderen Ländern undokumentiert zu arbeiten. Dennoch, wir haben hier ein großes Thema. Über die Arbeitskräftemigration müssen wir sprechen. Wir brauchen hier legale Möglichkeiten, dass die Leute zuwandern können. Und hier braucht es auch eine Allianz, vor allem mit den Ländern Italien, Frankreich und Spanien, wo wir von unseren Partnerorganisationen wissen, dass dort sehr viele Menschen aufgeschlagen sind. Weil das Problem ist, man kann niemanden so gut ausbeuten wie undokumentierte Personen, weil die einfach in einem Abhängigkeitsverhältnis sind. Und ich sage, dass alle Versäumnisse, die im Bereich der legalen Migration bestehen, tragen wir auf der Asylschiene derzeit mit. Es sind nicht unsere Probleme. Es ist großteils ein Problem der legalen Arbeitskräftemigration. Das heißt jetzt nicht, dass ich jetzt die Schutzansuchung von allen Tunesiern und so weiter delegitimieren will, aber tatsächlich ist die Schutzquote relativ gering bei diesen Personen und wahrscheinlich haben nicht alle einen Schutzbedarf. Aber sie haben trotzdem das Recht, dass es geprüft wird. Und hier ist eben der Punkt der, dass das hier, weil die legalen Migrationsmöglichkeiten nicht im ausreichenden Maß bestehen, dass es halt am leichtesten ist, dass man sagt Asyl und kommt dann so in die Europäische Union und hat hier dann ein befristetes Aufenthaltsrecht.
Sie hörten ein Planetarium zum Thema aktuelle Fragen zu Asyl und Migration in Österreich. Es sprach Magister Lukas Garleitner-Gerz, der am 22. Februar 2023 auf Einladung der Generation Plus Ob Österreich einen Vortrag unter dem Titel »Gute Flüchtlinge, schlechte Flüchtlinge« in Linz hielt. Diese Sendung wird im Freien Radio Freistadt um 10 Uhr nochmals wiederholt. Wenn Sie Interesse an unseren vergangenen Sendungen vom Planetarium haben, dann können Sie diese auf der Homepage der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich unter www.gbw.at nachhören. Die nächste Sendung erscheint am Dienstag, den 16. Mai 2023 und wird wieder um 15 Uhr ausgestrahlt. Danke fürs Zuhören, alles Gute und bis zum nächsten Mal. Vom Mikrofon verabschiedet sich Sabine Draxler. Planetarium. Die Sendung der Grünen Bildungswerkstatt Oberösterreich.